Computerclub 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. So schnell geht das. Zuerst die Nullnummer, dann die erste Sendung und jetzt schon die zweite Sendung.
Ja, der Erfolg gibt uns ja recht. Die Abrufzahlen sind da, Interesse ist da. Die Leute, die kommen laufen mit neuen Ideen. Und wir haben so einige Sachen herausgegriffen, die wir heute mal versuchen wollen, so ein bisschen zu klären. Und das sind ganz unterschiedliche Themen eigentlich. Prozessoren, da gibt es mittlerweile Prozessoren, da ist nicht nur ein Kern drauf, sondern mehrere Kerne. Bringt das was? Was macht die Stromversorgung? Wie schnell sind die? Ist mal so ein Thema, das müssen wir ein bisschen beleuchten, damit jeder selbst abschätzen kann, macht es für ihn Sinn.
Ich habe mich mal ein bisschen um Sudoku gekümmert. Das ist zwar keine richtige Mathematik, doch ist es sehr, sehr mathematisch. Und nachdem ich da öfter davor gesessen habe und habe es nicht hingekriegt, habe ich mir in meinem PTA ein Programm geschrieben. Das macht das wunderbar. Und dieses Programm stelle ich auch der Zuhörerschaft zur Verfügung.
Ja, und dann haben wir auch ein Thema Festplattentechnologie. Das wollen wir dann gleich am Anfang irgendwo aufnehmen. Die Festplatte ist 50 Jahre alt geworden, wobei die ersten Versuche vielleicht noch weiter zurückliegen. Aber ist die Festplatte vielleicht irgendwann gar nicht mehr in unseren Rechner drin, weil wir andere Speicher haben? Und wie geht die Entwicklung Festplatte weiter? Dazu haben wir einen sehr kompetenten Gesprächspartner.
Okay, und dann kommt noch ein Gespräch über TMC Pro. Das ist ein neues Traffic Message Channel System. Kostet 100 €. Die man da abdrücken muss, damit man daran teilnehmen darf. Aber jetzt zu den Festplatten, da möchte ich noch was sagen. Wir sollen ja auch immer ein bisschen was aus der Vergangenheit erzählen. Also von dir weiß ich zum Beispiel, 15.000 Mark war deine erste Festplatte.
Ganz genau.
5 Megabyte oder was?
5 Megabyte groß, fürchterlich gebrüllt das Teil, schwer, man konnte es kaum tragen. War im Schreibtisch eingebaut und trotzdem konnte man an diesem Arbeitsplatz nicht telefonieren.
Aber wahrscheinlich hat man am Anfang gedacht, die kriegst du nie voll.
Das war richtig, ja. Denn das war ja unglaublich. Wenn ich mir überlege, auf dem Apple hatte ich auf einer Diskette netto vielleicht so um die 110, 120 Kilobyte.
Wohlgemerkt, wir sprechen hier nicht über Gigabyte, sondern über Megabyte.
5 Megabyte Festplatte, ja.
Und dann kam wann denn? In den 90er, Anfang der 90er Jahre hatte ich plötzlich in der Redaktion einen Computer mit einem Gigabyte Festplatte. War ein Riesending. Und die Leute kamen von überall her und guckten sich das an. Und staunten und sagten, ja, also das kriegst du aber niemals voll.
Ja, und mittlerweile sind wir angelangt bei
400
etwa 750 Gigabyte. Aber ich denke, wir sollten jetzt mal unseren Telefongast begrüßen, Enric Atzkam von der Firma Seagate. Sie sind ja nun einer, der wirklich sehr viel über Festplatten weiß und erzählen kann. Wie war es denn damals, als sie erfunden wurde?
Also, wo sie erfunden worden ist, da war ich zum Glück noch nicht auf der Welt, weil sonst wäre ich schon ziemlich alt. Also von der Seite her, diese Entwicklung ging vor circa etwas mehr als 50 Jahren los. Vor 50 Jahren wurde aber die erste Platte dann auf den Markt als kommerzielles Produkt gebracht. Es war eine, man muss wirklich so sagen, eine Waschmaschine in der Form. 50 Scheiben, a 60 cm Durchmesser und eine Gesamtkapazität von sage und schreibe 5 Megabyte damals. Und natürlich, vor allem was interessant ist, auch die Kosten, dieses Gerät kostete $50.000. So, ja. Damit war der Megabyte-Preis bei sozusagen $10.000.
Wenn es so geblieben wäre, könnten wir die heute in unseren Rechnern gar nicht drin haben. Es hat sich ja nun Gott sei Dank geändert und die Technologie hat sich ja auch geändert. Wenn wir uns das heute ansehen, eine solche Platte, das ist ja so ein Metallgehäuse. Was ist denn in einer solchen Platte heute drin? Wie viele Scheiben und welche Kapazität hat so etwas?
Also der physikalische Aufbau ist eigentlich von den früheren Zeiten zu jetzt eigentlich zwar immer weiterentwickelt worden, aber so die Prinzipien sind eigentlich schon noch sehr ähnlich. Man hat eigentlich quasi zwei Motoren. Einer dieser Motoren treibt die Festplatte, also die Scheibe an, auf der die Daten gespeichert werden. Und ein weiterer Motor ist ein sogenannter Linearmotor, der die Köpfe über diese Oberfläche hinweg bewegt. Diese Scheiben selber sind heutzutage in den meisten Fällen noch Aluminium, was diese ganz normalen PC-Laufwerke betrifft, aber bei den kleineren Formfaktoren, dazu sagt man halt, also wenn man die Größen werden als Formfaktor bezeichnet, das ist es so, dass die 2,5 Zoll und auch die 1,8 und 1 Zoll Laufwerke heutzutage Glasmedien verwenden. Das heißt, es ist eine Glasscheibe, die mit mehreren Schichten bedampft werden, auch mit mehreren Schichten aufgetragen und eine dieser Schichten ist eine magnetische Schicht und hier werden die Daten weiterhin magnetisch gespeichert.
Mhm. Diese Schichten, da werden hier Spuren draufgeschrieben, ähnlich wie ganz früher mal bei Tonbandgeräten oder Kassettenrekorder, nur da waren die Spuren breit. Ich habe mir das mal angesehen. Heute, wenn ich das richtig verstanden habe, hat man auf der Dicke, wenn man also auf eine DIN A4-Seite Kopierpapier auf die Seite drauf schaut, die dann 10 Millimeter dick ist, hat man etwa 600 Spuren. Stimmt das? Kann das sein?
Ja, das ist so. Wenn man kann diese Berechnung eigentlich relativ einfach machen, wenn man so einen Stapel von Kopierpapier sieht, das sind so 500 Blatt. Und heutzutage speichern die Festplattenhersteller 125.000 bis 150.000 Spuren auf einem Zoll, das sind 2,54 Zentimeter, 25,4 Millimeter. Wenn man das runterbricht, dann kommt man auf 600 Spuren, die auf einer solchen Kante von Papier gespeichert werden. Das heißt, das System muss sehr exakt und extrem zuverlässig arbeiten, um hier diese Spuren korrekt zu lesen. Die drehen sich ja auch, die Festplatten heutzutage, zwischen 3600 bei den Einzellaufwerken und 15.000 bei den Enterprise-Laufwerken. Das heißt, man hat hier eine sehr exakte Mechanik, die man bauen muss und natürlich auch eine Elektronik, die dieser Mechanik folgen muss.
Herr Atzkam, ich habe die immer bestaunt, diese Leute, die Festplatten gemacht haben, wie schnell die auf größere Größen kamen. Wir haben, glaube ich, 88 die CD vorgestellt, die Daten-CD vorgestellt und dachten dann, na, das wird das Ende jetzt der Festplatten sein. Aber bevor die CD überhaupt so richtig auf den Markt kam, waren die Festplattenleute schon längst dran vorbei. Ja, und dann kam ein paar Jahre später die DVD. Haben wir wieder gedacht, jetzt sind die Festplattenleute aber an die Ecke gefahren worden. Und als die DVD so langsam kam, waren die Festplatten schon lange dran vorbei. Wo geht's denn da überhaupt noch hin? Was kann man physikalisch überhaupt da noch machen?
Also die physikalischen Grenzen, es gibt welche, das muss man ganz klar sagen. Und man sieht auch, dass es zum Teil immer Schwankungen gab, in welchem Maße die Festplattenhersteller ihre Kapazitäten steigern konnten. Wenn man die Historie vergleicht, das waren ganz normale, oder sagen wir ab dem Zeitpunkt der 90er Jahre, waren das Dünnfilmköpfe und da wurden auch dann zum ersten Mal so genannte magnetoresistive Köpfe implementiert. Und da gingen dann plötzlich diese Transferraten und auch die Datendichten rasant nach oben mit Steigerungen von jenseits der 100% pro Jahr. Das heißt, eine Verdopplung alle, sagen wir so 6 Monate gab es dann quasi neue Produkte und plötzlich waren die Kapazitäten von 1, 2, 4, 8, 16 Gigabyte einfach nicht mehr zu stoppen. Wenn diese Techniken an Grenzen stoßen, ich vergleiche es immer so, wenn man an einen Horizont kommt, dann sieht man einen neuen Horizont, dann man dachte sehr oft, dass man eigentlich eine Grenze erreicht hat. Der Horizont, darüber geht sich raus. Früher dachte man auch, die Welt ist zu Ende, dann fällt man runter. Heutzutage ist es so, dass es neue Technologien geben wird. Wir steigen in diesem Jahr quasi in diese sogenannte Perpendicular Recording Technologie ein. Die Bits werden hochkant gestellt. Man kann es ein bisschen vergleichen mit Dominosteinen, die flach auf dem Medium liegen oder auf dem Boden liegen. Wenn man diese Dominosteine aufstellt, dann brauchen sie einfach weniger Platz auf der Oberfläche. Natürlich muss man ein paar technische Lösungen anbringen, unterbringen, damit man diese Bits hochkant auch so schreiben und lesen kann. Aber dieses ist technisch machbar. Wenn man von diesem Punkt weitergeht, die nächsten 5 bis 8 Jahre, ist diese Technologie, sogenanntes vertikale Aufzeichnung oder Perpendicular Recording, eigentlich das Maß der Dinge und diese Festplatten werden die Kapazitäten noch den Faktor 5 steigern können aufgrund dieser Technologie.
Und dann ist Schluss oder sind wir dann am neuen Horizont?
Darüber hinaus gibt es natürlich schon weitere Planungen, insbesondere in den Forschungs- und Entwicklungslaboren der Hersteller und Sigit hat da ein sehr großes mit mehr als 120 Doktoren und Professoren der Physik, die tätig sind, um die Zukunft der Speichertechnologie zu erforschen und auch in realisierbare Produkte zu generieren. Und da ist es so, dass das nächste Schritt ist dann sogenanntes Laser-Assisted Winchester Recording. Man sagt auch Heat-Assisted Magnetic Recording. Bisschen ist es ein Prinzip von magneto-optischer Technologie. Der Punkt, wo man schreiben und lesen will auf diesem Medium, muss kurz erhitzt werden, um über die sogenannte Curie-Temperatur zu kommen. Danach lässt sich das Laufwerk sehr oder dieses Magnetfeld oder dieses Magnetpartikel sehr leicht schreiben und ändern. Und danach, wenn die Temperatur abkühlt, dann wird es dieses Magnetbit sozusagen festgebacken.
Wir sind schon wieder am Ende. Wenn man selbst nichts weiß, muss man nur die richtigen Leute fragen. Das war hochinteressant. Vielen Dank.
Jo, bitteschön.
So, jetzt machen wir einen großen Sprung, aber wir bleiben natürlich bei Hightech TMC Pro. Man liest es in der letzten Zeit immer häufiger. Und was daran nun anders oder besser ist als an dem bisherigen TMC, das wollen wir uns gleich mal zu Gemüte führen. Wolfgang Back, du hast dich damit eingehend beschäftigt.
Ich hatte mich damit eingehend beschäftigt. Ich habe auch mal das TMC dekodiert. Das ist ja nun eine Information, die über die Luft kommt, die im RDS-Signal mit drinsteckt, im Radio. Und da saß ich da und hatte sogenannte Eventlisten gehabt und hatte Locationlisten gehabt. Und da konnte man jetzt ein Event, also einen Stau, konnte man jetzt eine Location zuordnen und konnte dann herauslesen, da ist irgendwie was auf der A4 zwischen da und da ist irgendwas los. Und dieses TMC gibt's ja nun häufiger. Das TMC findet man jetzt auch bei den PDAs immer häufiger, denn es liefert aktuelle Daten zum Verkehrsfluss. Nur TMC Pro, auch darüber haben wir schon mal kurz berichtet gehabt. TMC Pro macht es ein bisschen anders, es macht es feiner, es macht es besser. Und am Telefon haben wir einen Dr. Fastenrath von T-Traffic. Was kann TMC Pro jetzt besser?
TMC Pro kann die Verkehrslage schneller, vollständiger und besser beschreiben als das bekannte öffentliche TMC. Und das kann es deshalb, weil es über zusätzliche Datenquellen verfügt. Da ist an allererster Stelle zu nennen das stationäre Erfassungssystem, das die T-Traffic oder genauer gesagt die DDG als Tochter der T-Traffic aufgebaut hat und betreibt. Das haben viele bei Fahrten über die Autobahn schon mal gesehen. Das sind nämlich diese Tonnen, die an die Mitte der Autobahnbrücken montiert sind. Davon gibt es ungefähr 2000 Stück in Deutschland.
Ich habe am Anfang immer gedacht, ich würde dort geblitzt werden.
Ja, das ist aber nicht so.
Aber ein Radarstrahl kommt runter, ne?
Nein, es ist kein Radarstrahl.
Infrarot?
Das sind Passiv-Infrarotsensoren, die an diesen Tonnen montiert sind. Ganz zu Beginn, als das System aufgebaut wurde, gab es auch andere Sensoren, die hatten eine andere Form und die haben tatsächlich auch Radar verwendet und Aktiv-Infrarot. Das war eine etwas komplexere Technik, lieferte etwas genauere Messwerte, war aber nicht so zuverlässig. Die haben wir also infolgedessen wieder ersetzt. Heute ragen also aus diesen Tonnen zwei Sensoren raus. Wenn man genauer hinschaut, sieht man die. Die schauen auf die jeweils schnelle Spur, also von der Mitte aus auf die linke Spur und können dort Geschwindigkeiten messen und Fahrzeuge zählen. Und durch diese praktisch bundesweit vorliegenden direkten Messungen aus dem fließenden Verkehr sind wir in der Lage, in unserem Rechenzentrum flächendeckend, aktuell und vollständig den Verkehrszustand zu berechnen.
Vielleicht zur Erklärung, das normale TMC, das liefert die Polizei, das liefern Schleifen, die in die Autobahn eingebaut sind. Und da sitzen aber noch Menschen, die das zusammenführen müssen. Und deshalb ist das manchmal vielleicht ein bisschen langsam.
Ja, es ist manchmal ein bisschen langsam, das merken wir recht deutlich, wenn wir die Daten analysieren. Dann sehen wir, dass insbesondere die Meldungen im öffentlichen TMC, die tatsächlich nur aus manuellen Quellen stammen, von Menschen, von Polizisten, die ja Wichtigeres zu tun haben, als über die Verkehrslage zu berichten, dass die zum Teil bis zu 45, 60 Minuten verspätet kommen und dann auch viel zu lange im System verbleiben, weil sich niemand die Mühe macht, sie wieder abzumelden. Es ist auch von Bundesland zu Bundesland verschieden. Ja, also je nachdem, ob der jeweilige Rundfunksender oder die Landesmeldestelle der Polizei mehr oder weniger Aufwand betreibt, schwankt die Qualität im öffentlichen TMC dann recht stark.
Wie bekomme ich diese Informationen denn ins Auto? Wenn die Informationen ja schnell gesammelt werden, ist es ja genauso wichtig, dass der Autofahrer dann auch sehr schnell darauf Zugriff hat.
Genau. Die Informationen werden über eine Kette von privaten Programmveranstaltern ausgestrahlt. Das heißt, wir haben als Dienstebetreiber dort Verträge geschlossen mit einer größeren Anzahl von privaten Rundfunksendern. In manchen Bundesländern sind es recht viele, in anderen kann man es an den Fingern einer Hand abzählen und haben auf diese Art und Weise Flächendeckung erreicht. Der technische Übertragungsweg ist hingegen sehr ähnlich zu dem vom bekannten öffentlichen TMC. Das heißt, es werden die gleichen eingangs erwähnten Location-Codes und Event-Codes verwendet. Lediglich die Ausstrahlung erfolgt dann über den TMC-Kanal eines anderen, nicht öffentlichen Rundfunksenders.
Ja, wie kriege ich die denn bei mir im Auto? Muss ich dann wissen, auf welchem Sender diese Nachrichten ausgestrahlt werden und muss ich ein spezielles Autoradar haben oder wie geht das?
Sie brauchen ein TMC Pro-fähiges Endgerät, das diesen Dienst empfangen kann. Und dieses Gerät braucht nur eine kleine Veränderung gegenüber den Geräten, die den altbekannten öffentlichen TMC-Kanal auslesen können. Es muss nämlich in der Lage sein, den Dienst zu entschlüsseln. Ja, da das ein kommerzieller Dienst ist, muss mit dem Gerät eine kleine Gebühr bezahlt werden, die die Nutzung ermöglicht. Und als Gegenzug für diese Gebühr gibt es für den Gerätehersteller dann das Entschlüsselungsverfahren.
Kleine Gebühr ist 100 Euro, geistert so herum, ne?
Ja, aber das ist verschieden. Wie hoch die Gebühr tatsächlich ist, das hängt davon ab, welche Stückzahl der jeweilige Hersteller auf die Straße bringt und von einigen anderen Vertragsdetails, sage ich mal. Aber auf jeden Fall muss sich der Endnutzer mit diesem Problem nicht auseinandersetzen. Ja. Für den ist die Dienstennutzung im Gerätepreis inklusive.
Also ich finde das toll, dass ein bisschen bessere Verkehrsnachrichten zu mir ins Auto reinkommen können. Aber jetzt habe ich an Sie als Techniker noch eine Frage. Haben Sie keine Angst, dass da jetzt die Typen kommen, die so Karten knacken und die vielleicht das CMC Pro knacken, weil sie die 100 Euro nicht bezahlen wollen?
Nein, die Angst haben wir nicht, weil erstens sind es keine 100 Euro. Ja, also der Aufwand, den Dienst zu knacken, der lohnt sich kaum. Ja, und insofern machen wir uns da keine großen Sorgen. Es gibt sogar, vielleicht das noch als Randbemerkung, in anderen Ländern, in Frankreich und in England, ähnliche Diensteangebote wie unseres, die sind überhaupt nicht verschlüsselt. Also insofern, auf diesem Gebiet machen wir uns da keine großen Sorgen.
Wäre mir am liebsten.
Wäre mir auch am liebsten. Ja. Ja, vielen Dank, das war interessant. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, das ist was für den Wolfgang Rudolf. Da geht es um Doppelprozessoren.
Ja, eigentlich sind es ja Multicore-Prozessoren, also Prozessoren, die mehrere Kerne haben. Jetzt kann man sagen, warum nimmt man denn dann solche Prozessoren, die mehr Kerne haben, und erhöht die Taktfrequenz nicht? Da gibt es physikalische Grenzen und vor allen Dingen, es gibt thermische Probleme. Umso höher die Taktfrequenz ist, umso höher ist die Leistungsaufnahme und damit die Wärmeabgabe, denn das ist ungefähr fast genau das Gleiche, was ich an Leistung aufnehme, wie das, was ich an Leistung abgebe. Und der Zusammenhang ist nicht linear. Also ein Prozessor, der doppelt so schnell getaktet wird, braucht nicht das Doppelte an Leistung, sondern fast das Vierfache. So, und jetzt kommt man da auf die Idee und sagt, wenn ich jetzt mehrere auf einen Prozessorkern zusammenpacke, kann ich bestimmte Dinge miteinander teilen und habe natürlich auch die Möglichkeit, dass ich Speicher, Cache und ähnliche Sachen gemeinsam verwenden kann, sodass man bei AMD zum Beispiel auf fast die gleiche Leistungsaufnahme kommt wie bei dem Single-Core, bei dem Einzelkernprozessor, oder man hat bis maximal Faktor 1,4. Ist also eigentlich ideal, eine logische, konsequente Weiterentwicklung. Und die Taktfrequenzen, die ja natürlich auch außerhalb des Prozessors Hochfrequenz sind, die machen Probleme auf der Platine mit den Leiterbahnen und die externen Chips. Das hat man damit auch in den Griff bekommen. Jetzt muss man natürlich nochmal überlegen, was bringt mir das denn? Wenn ich jetzt einen Dual-Core-Prozessor habe, also einen mit zwei Kernen, es gibt ja auch bereits welche mit vier Kernen, noch nicht auf dem Markt, aber ein, zwei Monaten sollte es dann so sein. Das sind dann die Quattro-Core-Prozessoren. Wenn ich einen Dual-Core-Prozessor habe, macht ihr die doppelte Leistung, Rechenleistung? Nee, eigentlich nicht wirklich. Was schätzt du, Wolfgang? Wie schnell kann der denn werden?
Dreimal so schnell wie einer.
Ein Vierfachprozessor und ein zweifacher Prozessor?
Eineinhalbmal.
Ja, also man sagt Faktor 1,3 bis 1,7. Es hängt nämlich von ganz verschiedenen Dingen ab. Erstens, das Betriebssystem muss in der Lage sein, die beiden Kerne zu bedienen. Denn wenn man sich das vorstellt, da sitzt jemand, hat eine Schüssel Erbsen und soll die zählen. Dann ist das ja in Ordnung. Wenn zwei Leute die zählen sollen, geht's doppelt so schnell? Ja, nicht wirklich, weil jeder macht sein Häufchen und hinterher muss man das noch zusammenzählen. Wenn ich aber jetzt gemischte Sachen da drin habe, Erbsen, Bohnen, Linsen und so weiter, und die müssen gezählt werden, dann muss ich vorher entscheiden, wer zählt was. Oder kann jeder jeden Haufen machen? Oder werden gemeinsame Häufchen gemacht und zusammengezählt? Das heißt, es muss eine Organisation der Aufgaben stattfinden und die dauert natürlich. Die kostet wiederum Zeit und deswegen reduziert sich das und man kann nicht einfach die einfache Leistung da annehmen. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass man bei diesen Mehrfachprozessoren einen erheblichen Leistungszuwachs hat, aber wie gesagt, Betriebssystem muss es können. Das ist ja auch keine neue Idee mit den Mehrfachprozessoren. Wir hatten ja so etwas schon mal, vielleicht sagte der Name Falk Kübler noch etwas, von der Firma Parsitec in Aachen.
Transputer.
Ganz genau. Von der Firma Inmos aus England.
Warum ist das eigentlich nicht weitergegangen mit den Transputern? Da war plötzlich, die waren ja sehr leistungsstark und waren jahrelang da, aber immer nur eine Firma, glaube ich, die sie hergestellt hat. Und plötzlich waren sie weg vom Fenster.
Ja, die sind doch noch da. Die arbeiten auch noch und die stellen auch spezielle Lösungen her. Nur das Problem, was wir damals schon im Computer Club herausgearbeitet haben, das Parallelisieren von Prozessen. Das schafft man nicht automatisch. Das heißt, man muss vordenken. Man hat damals die Sprache Occam dazu entwickelt und mit Occam war es möglich, dass man Prozesse parallelisiert. Nur wenn man sich das vorstellt, dass man eine Rechenleistung parallel ausführen soll, muss man ja wissen, welcher Teil welche Zeit benötigt. Aber das weiß ich meist erst hinterher, wie viel Zeit habe ich dafür benötigt, weil das ja von Variablen abhängig ist. Und da kommt es immer wieder dazu, wenn man das so statisch aufteilt, dass da einige dieser in dem Transputer virtuellen Prozessoren, denn man konnte dem ja sagen, du bist ein Prozessor oder bist 50 Prozessoren, dass diese virtuellen Prozessoren in der Ecke lagen, haben sich gelangweilt und die anderen, die konnten nicht mehr vor Schweiß strömen.
Und ist es denn jetzt mit den Polycore, wie heißen die, wenn sie nachher 16 werden oder 32 werden, ist das denn einfacher zu handeln oder brauche ich auch diese parallelen Strukturen, um die Dinger richtig laufen zu lassen?
Es ist genau das gleiche Problem wie vorher. Sicherlich kann das Betriebssystem, wenn es darauf abgestimmt ist, von vornherein sagen, gut, ich habe jetzt einen, der ist surft im Internet und hämmert da irgendwelche E-Mails durch die Gegend, gleichzeitig macht er einen Download und lässt irgendwelche Filme laufen oder guckt sogar Fernsehen, was nächstes Jahr dann auch bezahlt werden muss. Das sind Aufgaben, die kann man trennen, die kann man wirklich aufteilen. Wenn ich aber große Rechnungen habe oder mehr Aufgaben, als ich Prozessoren habe und ich muss diese jetzt stückeln, da hängt es wieder dran. Man versucht bei Intel einen Chip zum Laufen zu bekommen, der genau diese Aufgaben dynamisch zur Laufzeit verteilen kann. Aber das ist eine der größten Aufgaben, die wir überhaupt haben und das ist die größte Bremse unserer Rechner.
Kann ich denn als Entwickler jetzt meinem Programm sagen, geh du an den einen dran und du gehst an den anderen dran?
Ja.
Oder muss ich dann das nehmen, was Intel daraus macht?
Das kommt drauf an. Es gibt unterschiedliche Prozessortypen, die diese Threads, diese, wie sagt man, Schnüre dazu, diese Programmschnüre, unterschiedlich verwalten. Also in bestimmten Bereichen ist es so, dass man es sagen kann, in anderen Bereichen kann man nur quasi Empfehlungen dafür geben. Aber was dann das Betriebssystem und der Prozessor wirklich daraus macht, das hält sich nur in etwa daran. Denn es versucht immer noch, irgendwo zu optimieren. Es gibt ja noch ein anderes Problem. Wenn ich einen Multicore-Prozessor habe und ich lasse darauf Windows zum Beispiel laufen oder einen Quadro-Core, muss ich da 3, 4 Lizenzen dafür haben? Also Microsoft sagt, nein. Alles, was in einem Gehäuse drin ist, meint man natürlich Prozessorgehäuse, nicht Computergehäuse, das ist für uns eine Lizenz.
Kannst du mal sehen, wie nett die sind?
Ja, Wahnsinn. Sun sagt, das ist ganz anders. Für uns ist jeder Kern, der in einem solchen Prozessor ist, kleiner als ein Prozessor. Aber 2 Kerne sind eben mehr als ein Prozessor und 4 sind dann in der Regel mehr als 3 Prozessoren. Die wollen also dann für die Kerne eine bestimmte Prozentzahl von Lizenzen haben. Es ist alles noch gar nicht so klipp und gar nicht so klar, wie das mal wird, wie das sein wird. Eins ist klar. Multicore hat Zukunft. Multicore spart Strom, vor allen Dingen auch im Bereich von Notebooks. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Da gibt es noch zusätzliche Technologien, die auch noch mehr Strom sparen. Und Multicore ist schneller, ohne dass die externe Taktfrequenz erhöht werden muss. Es ist die Zukunft, ist ganz klar. Aber man sollte keine Wunder erwarten. Ein Quadro-Core-Prozessor ist nicht 4-mal so schnell wie mein normaler oder wie 4 Single-Core-Prozessoren.
Gibt es denn überhaupt schon Software, die das nutzt? Also am Anfang, als die schon bei den Billigmärkten da waren, da gab es schon Duo-Core-Prozessoren, aber es gab noch keine Software dazu. War alles nur eine serielle Software.
Ja, mittlerweile sind einige Programmpakete unterwegs, die voll darauf eingehen. Und das ist keine neue Idee. IBM macht so etwas schon seit 2001.
Ja, das ist auf jeden Fall, das werden wir beobachten. Es gibt sicherlich ab und zu mal das Thema wieder neu. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, alle Welt ist ganz verrückt hinter einem neuen Rätsel. Das Rätsel heißt Sudoku. Und da geht es darum, dass man Ziffern hin und her schiebt. Das ist eigentlich relativ einfach, ganz schnell gesagt. Es sind 81 Felder und es sind 9 Zeilen und 9 Spalten und jetzt müssen, und dann sind sie noch unterteilt in 9 kleinere Quadrate. Und jetzt muss in jedem Quadrat die Ziffer 1 bis 9 vorkommen und in jeder horizontalen 1 bis 9 und in jeder vertikalen 1 bis 9. Und das Ganze darf sich aber nicht überschneiden, das darf da nicht doppelt drinstehen und so weiter und so weiter. Da sieht man Leute sogar in der Kneipe sitzen, mit einem Bleistift meistens, weil viel radiert wird, weil man es falsch gemacht hat. Und die lösen dann Sudokus. Bücher gibt es en masse, Zeitschriften gibt es en masse und in den Zeitungen immer mehr. Der Stern hat jetzt 4 Sudokus bis hin zum Kamikaze-Sudoku. Das ist ein ganz, ganz schweres Sudoku und da sitzt man mit unter 2-3 Stunden dran. Und ich habe da manchmal länger dran gesessen und da habe ich gesagt, das darf doch wohl nicht wahr sein.
Seit du Rentner bist, hast du Zeit dafür?
Ja. Und da habe ich gedacht, komm, du hast ja so einen schönen kleinen PDA, der soll dir ein bisschen dabei helfen. Da habe ich mir gedacht, was passiert denn da eigentlich? Und ist ja eigentlich das Tollste daran, dass man die Ziffern, die schon drinstehen, die kann man bei den anderen abziehen. Die können dann nicht nochmal da drinstehen. Das in den PDA hineingebracht, war schon eine große Hilfe, dass ich nicht die Zahlen per Hand irgendwo hinschreiben musste. So, und dann habe ich gedacht, was gibt's denn noch da? Da gibt's denn noch? Ah, jetzt, wenn jetzt eine einzelne Ziffer da steht, dann kann ich die einsetzen. So, wenn jetzt irgendwo eine Ziffer alleine steht in einem Feld, umsetzen. Und immer mehr füllte sich das Ganze.
Und wie viele verschiedene Algorithmen hast du denn jetzt?
Ich habe jetzt 8 Algorithmen laufen und bis hin zum nicht eindeutigen Rätsel, das gibt's dann auch, wo man dann ganz einfach probieren muss. Ich gehe hier drauf. Oder ich gehe da drauf, setze die 1 und die 2 oder 2 oder 1. Und das macht mein Programm auch. Probiert es erstmal mit 1 und da die 2. Und merkt dann irgendwie, wenn es durchläuft, wenn es weiterläuft, dass es zum Fehler kommt, dass dann plötzlich ein Feld leer ist, was nicht sein darf. Also alles zurück und andersherum tauschen. Und jetzt läuft er richtig durch. Das Ganze nennt man Backtracking. Und das ist so ein Verfahren, wo man nach vorne läuft und nach hinten schaut.
Du brauchst also einen Multicore-PDA.
Ja, mit 81 Cores. Kommt, für jedes Feld ein eigener Core. So, und aus diesem PDA-Programm ist eigentlich ein ganz schönes Programm geworden. Das will es nicht verheimlichen, dass ich es anbieten will. Die können sich das runterladen, natürlich kostenlos. Auf jeden Fall löst es die Kamikaze-Rätsel im Stern. Und das will schon was heißen. Es ist noch nicht ganz perfekt, so wie alles, was ich programmiert habe. Aber ich glaube,
wir sind ja auch nicht perfekt.
Ja, also
das
nein,
muss
nein.
ja auch nicht sein.
Das aber das kann
Spaß
man mehr. Wirklich schön benutzen. Und Sie kennen ja jetzt mittlerweile die Seite, wo es das gibt. cc22 ausgeschrieben. de oder cc-2 wieder ausgeschrieben. de.
Aber das Minus nicht ausgeschrieben.
So, und jetzt bin ich mal gespannt, was das für einen Traffic gibt. Also ich habe es ja schon mal gesagt, ich habe 6 Gigabyte, die habe ich wahnsinnig überschritten. Das sind mittlerweile 30 Gigabyte draus geworden. Und ich hoffe, dass mein Provider sagt, naja, lieber Rentner, wir helfen dir ein bisschen. Denn sonst wird es wirklich teuer. Das wird wirklich teuer.
Wolfgang, wir haben ja aufgerufen auf unseren Homepages, dass die Zuschauer eine Box anrufen können, einen Anrufbeantworter und ihre Meinung zu unserer Sendung sagen. Vielleicht sollten wir einfach mal reinhören, was da angekommen ist.
Ich höre gerade den neuen Computer Club 2. Super, endlich mal wieder eine vernünftige Sendung. Danke an die 2 Dinosauriers. Ciao.
Bist du der Dino oder bist du der Saurier?
Na, also die hatten ja auch schon ein zweites Gehirn, damit die ihr hinteren Extremitäten...
Doppelprozessor.
Ganz genau.
Ja, hallo, hier ist Dirk aus Hamburg. Ich habe durch Zufall davon erfahren, dass es den Computer Club wieder gibt. Und habe mir natürlich gleich die Datei runtergeladen. Ich muss sagen, Achtung, da kommt wieder Nostalgie auf und ich wünsche für die nächsten Sendungen toi 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 und dass die Seite cc2.de richtig gut anläuft. Viel Spaß, tschüss.
Dankeschön. Vielen Dank.
Ja.
Da sieht man, dass wir gar nicht so regional senden. Ne? Das ist ja nun vorbei.
Ja.
In Hamburg und Würzburg und überall irgendwie kommen die Reaktionen.
Ja, toll. Nicht nur das. Ich habe aus Sydney Reaktionen, ich habe aus den USA Reaktionen, ich habe aus Kamerun Reaktionen, also weltweit.
Auch aus Max Sein?
Aus Max Sein habe ich auch Reaktionen.
Im Westerwald liegt das, da wohnt er nämlich.
Mhm, im Herzen des Westerwaldes.
Ah, an der 4 Seenplatte, oder wie heißt sie?
An der Westerwälder Seenplatte.
Die Westerwälder Seenplatte. Hören wir noch einen?
Toll, dass es den Computerclub wieder gibt.
Das war's.
Ja. Wow, das reicht ja auch.
Ja, ich glaube, wir haben vielleicht 4 ausgesucht oder ja, da kommt noch einer.
Ja, hallo, ich bin der Patrick aus Würzburg. Ich kann nur sagen, als Nichtkenner der Originalsendung, Glückwunsch, hohes Niveau, interessante Themen. Keine mir bekannte Computersendung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist so kurzweilig. Damit macht ihr echt im Chaosradio bei mir schon sehr, sehr große Konkurrenz. Ciao.
Was hat er denn für ein Chaosradio?
Ja, der vergleicht das mit uns vielleicht.
Auf jeden Fall, man hört auch, dass viele junge Stimmen dabei sind.
Ja.
Das ist generationenübergreifend, wie wir ja gehört haben. Und uns freut das natürlich, dass die Leute Spaß an der Sendung haben. So, und dann sind wir wieder mit der, ja, mit der zweiten Sendung. Sind wir jetzt fertig?
Ganz genau.
Und Sie können es nicht sehen, aber vielleicht hören Sie es. Wir machen was mit dem Daumen. Und zwar halten wir den hoch.
Ja, ein Bit.
Ein Bit übrig behalten. Hier.
Das ist doch nicht so ein Bit.
Ach so. Ja.
Das war Computer Club 2. Das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2006.